und darf eigentlich zur heutigen Präsentation überleiten. Wie gesagt, er wird die Hauptauszüge und Veränderungen von der neuen Bio-Verordnung 2018 euch probieren, um da übersichtlich darzustellen und vor allem auf alles, was am heurigen Jänner, 1. Jänner schon gilt, auf das näher einzugehen. Somit ja, wünsche ich einen angenehmen Vortrag. Hoffe, ihr könnt den Vorteil nutzen, dass ihr entweder auf Couch, Esstisch oder im morgen Arbeitszimmer daheim sind und ja, dürfen so oder gemütlich machen. Guten Vortrag. Florian, bitte.
Manuel, vielen Dank. Mittlerweile sollten alle die Startfolie sagen für heutige Arbeit. Nicht nur kurz ist okay, Manuel.
Ja.
Ja, wunderbar.
Richtig, danke.
Gut, dann darf ich euch also alle herzlich begrüßen zum ersten Bierstammtisch. EU-Bierverordnung schon länger in aller Munde, möchte ich jetzt einmal sagen. Im Herbst hat es immer wieder Änderungen, Anpassungen gegeben. Manche positiven, guten Ergebnisse, manche, die den doch wieder zur Überraschung geführt haben. Ja, am heutigen Abend, was werden wir reden? Genau die wichtigen praktischen Auswirkungen, vor allem mit den Bereichen Grünland und Wiederkäuer. Das ist auch das, wo sich viel verändert hat und dann zum Abschluss dann ein bisschen über das Pflanzenvermehrungsmaterial, sprich Saatgut, kommt auch noch was. Der heutige Abend soll grundsätzlich für die Grundlagen dienen, die Informationen über die rechtlichen Grundlagen. Weide wird seit einem Jahr, seit einem halben Jahr breit diskutiert. Grundsatzdiskussionen haben, wenn, dann ganz zum Schluss Platz. Aber grundsätzlich würde ich heute berichten, was über das Ergebnis dieser Weide-Diskussionen ist. Weide am Bierbetrieb, wir hören es immer aus der Zeitung und lesen es überall aus, grundsätzlich nach der neuen Verordnung 2018/848 heißt es ganz einfach gesagt, Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden, Pferde müssen ständigen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestattet. Wir sagen im ersten Satz schon, ständiger Zugang, wann immer es halt von den Umständen her möglich ist. Das heißt, wir haben keine Weideverpflichtung, wenn die Witterung nicht passt. Wir haben keine Weideverpflichtung im Winter, nona, oder wenn es einfach einmal eine Schlechtwetterphase hat und alles ist im Gatsch, auch dann kann man von der Beweidung Abstand nehmen, muss das allerdings im Weideblatt den aufzeichnen. Gut, grundsätzlich alle Tiere auf die Weide, also es gibt jetzt keine Ausnahmen, dass man sagt, okay, ich tue die Kühe weiden und Rinder lasse ich im Stall oder umgekehrt. Es gibt auch nicht die Situation, dass man sagt, na, bei mir geht die Straße vorbei, ich kann nicht weiter oder ich will nicht weiter. Das geht also nicht. Grundsätzlich sind alle auf der Weide. So, jetzt soll der Point drehen, dann kann ich das ein bisschen besser zeigen. Und wieder traben. Das als Überblick, also grundsätzlich haben wir in der oberen Zeile die Monate 1 bis 12 und wir haben links die verschiedenen Haltungsformen, die es gibt. Und wenn wir da jetzt schauen, ein Laufstall mit Auslauf, Haltungsform A, da ist eigentlich im Winter nur der Zugang zum Auslauf erforderlich, allerdings ein ständiger Zugang. Und im Sommer, also sprich von April bis Oktober, reicht ein Optimum an Weide. Das heißt nichts anderes als wir, es reicht quasi, wenn das eine Bewegungsweide wird, es reicht, wenn die Tiere rauskommen und hauptsächlich im Stall fressen, aber sie müssen die Möglichkeit zumindest haben, zum Verwiesen zu kommen. Der Laufstall, Haltungsform B, ein Laufstall ohne Auslauf, wenn man sie um die Jahrtausendwende ganz oft baut hat, da gilt dasselbe. Im Winter ist die, oder dasselbe ist es nicht, im Winter ist die Laufstallhaltung okay ohne Auslauf. Also nicht nur für die Rinder, sondern auch für die Kühe. Aber im Sommer, in den Weidemonaten, wo die Vegetation ist, wo das Gras wächst, da nennt es sich, es ist ein Maximum an Weide erforderlich. Ein Maximum an Weide heißt in dem Fall, die Futteraufnahme muss auch zu einem großen Teil draußen passieren auf der Weide. Also da reicht nicht ein grüner ein grüner Bauplatz, wo man noch hat, oder 30 Jahre, wo vor dem Stall sind, wo Kühe rausspazieren und wieder rein, sondern da reden wir wirklich von der Weide im herkömmlichen Sinn, so wie sie auf der Alpen damals stattfindet, wo einfach die Futteraufnahme draußen passiert. Temporäre Anbindehaltung, auch das haben wir noch bei Betrieben bis 35 GVE, maximal 35 GVE, die Kleinbetriebsregelung. Da gilt im Winter ein Zugang zum Freigelände mindestens zweimal pro Woche. Das hat sich also nicht geändert. Das ist nach wie vor so. Aber auch über die Sommermonate gilt ein Maximum an Weide, gleich wie oben, plus ein Freigeländezugang, wenn es jetzt die Witterung nicht zulässt. Also auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, es regnet 5 Tage durch, wir haben einen lehmigen, schweren Boden, können die Tiere nicht auslassen, dann geht das so, dass man sie im Stall wieder anbindet, vorübergehend, aber man muss sie dann auch in Auslauf lassen oder ins Freigelände. Was da von der Bedeutung her eigentlich gleich zu sehen ist. Die ganzjährige Freilandhaltung haben wir wieder Rindreher weniger, gibt es aber auch vereinzelt oder zum Teil mit der Schwie haben sie das. Da heißt es einfach, im Winter muss zumindest ein Witterungsschutz da sein und im Sommer das Maximum an Weide ist dann ohnehin kein Thema und kein Problem. Vielleicht einfach nochmal zum Wiederholen. Optimum an Weide heißt einfach, die Bewegung steht im Vordergrund. Maximum an Weide heißt, es muss unter Fütterung und Bewegung Rechnung tragen. Das heißt, die muss auch draußen fressen können. Manche fragen dann, ja, wie viele Stunden müssen die draußen sein? 4 Stunden, 8 Stunden, was auch immer. Das ist irrelevant, das ist auch nicht definiert worden. Ist schon nicht in unserem Interesse, weil dann gibt es immer da einige, die liegen drunter und drüber. Es heißt einfach, es muss je nach Stallform ein Optimum oder ein Maximum sein. Genau, Weidevorgaben für die Jungtiere. Das ist so das Thema, das im letzten Jahr auch immer wieder aufgekommen ist. Ja, wie schaut jetzt das mit der Kälber aus? Da hat man gesagt, ja, Kälber müssen in Auslauf. Grundsätzlich heißt es alle Tiere, ja, da sind die Kälber dabei. Aber es gibt für Kälber, Kitze und Lämmer gibt es die Ausnahme. Und zwar bei der Kälber ist es definiert, solange sie Milch kriegen, sprich die 90 Tage oder wenn ich die 4 Monate lang tränke, dann halt diese 4 Monate lang plus 4 Wochen Umstellungszeit. In dieser Zeit müssen die Kälber nicht auf die Weide. Da reicht es, wenn sie in Auslauf kommen, sprich Haltungsform A. Genau, oder es gibt da manchmal so eine kleine Ausnahme, sage ich jetzt einmal, denn wenn praktikable Weidegruppen nicht möglich sind, so heißt es. Das heißt nichts anderes, wenn nur eh Kalb da ist und ich kann das halt nicht mitschicken mit der anderen, dann kann ich für das auch die Ausnahme geltend machen und halt länger im Stall auch, bis es passt oder bis es auf die Alp kommt. Also. Weniger böser Thema, aber doch manche betrifft es auch. Und zwar geht es um die männlichen Rinder und es geht um die Endmast von Rinder und Stirn. Damals hat sich glücklicherweise auch eine Lösung ergeben. Darum ist ganz wichtig, dass da Praktiker mit im Boot sind und bei Austria hat da eine ganze Zahl zum Büter, die dann einfach in der Diskussion die Probleme aufzeigen. Also die Lösung ist folgende, über ein Jahr alte männliche Rinder, da sind Stiere und Ochse gemeint, die müssen Zugang zu Weideland oder Freigelände haben. Also das heißt, Stiere, wo man sieht, die keine Lusse lassen, die rummen wir alles ab, die büchsen aus oder was auch immer, oder springen zu der Kurve vom Nachbar rum, da wird quasi das Freigelände, sprich der Auslauf, auch reicher, wenn sie älter sind wie ein Jahr. Das gleiche gilt auch für Dachs, obwohl die ja wahrscheinlich normal nicht so viel Temperament haben, aber es gilt auch für Dachs. Eine Endmast, wenn man sie denn oft gehabt hat, 2-3 Monate noch im Stall, ist grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Was aber ausreichend ist, ist einfach eine in der Endmastphase auch diese Bewegungsweide, dass man sieht, okay, sofern die Möglichkeit da ist, ist halt immer die Frage, wo habe ich die Wiese, ne? Oder weidefähige Fläche. Aber da kann ich auch sagen, die Futter im Stall, die tun im Stall trocken Futter und sie spazieren halt noch jeden Tag einmal ein Stündchen, zwei raus, machen einen Rundgang und kommen wieder in den Stall her, wenn sie frisch Futter vorgelegt kriegen. Und dann ist dem grundsätzlich auch genügend getan. Also ich denke, eine Regelung, die in der Praxis durchaus Anklang finden kann. Grundsätzlich Kalbinnen, Ochsen und Stiere über einem Jahr in der Haltungsform B und C, das ist das, wo das Maximum an Weide ist, da ist sogar die Entmasch mit Bewegungsweide erlaubt. Also da wird die Kontrollstelle die so relativ praxisnah beurteilen und sagen, okay, wenn der jeden Tag rauskommt, dann werden wir jetzt auch nicht so genau wissen, sind jetzt nur zum Fressen draußen oder machen die nur einen Spaziergang. Männliche Rinder, das haben wir vorher schon gesehen, das ist eigentlich die Konklusion daraus, der Pfeil. Wenn sie älter sind, wenn ein Jahr, dann kann man sie auch im Laufstall-Haltungssystem auch. Temporäre Unterbrechung von der Weidehaltung. Haben wir gesehen, gibt es verschiedene Gründe. Das kann Witterung sein, das kann aber auch sein, dass wenn sie zum Führer sind, zum Beleger oder zum Trockensteller, dass man sie einfach eine Weile unter Beobachtung hat, bis Sutter wieder zusammenfällt, eine Woche, zwei, oder rund um die Abkalbung, oder wenn man gehofft hat, Quarantäne. Das sind natürlich alles Ausnahmen, wo die Weide nicht zwingend erforderlich ist. Allerdings muss ich das dort in dem Weideblatt dokumentieren, dass das Tier nicht rausgekostet. Gruppenweise Auslaufnutzung im Haltungssystem A wird dann allerdings nicht mehr möglich sein, weil eben ja die Auflage ist, ein ständiger Zugang zum Auslauf in der Weide ist. Das könnte nun noch den ein oder anderen vor der Herausforderung stellen. So, kommen wir zum nächsten Teil, die Fütterung. Da sind grundsätzlich gesehen wenig Änderungen. Das, was man einfach wissen muss, die, wo knapp sind, Bezug auf von Umstellungsfuttermitteln ist 25% reduziert worden, waren bisher 30%. Wer bisher 20% Flächenzugang oder Beweidung von anderen Flächen sind nach wie vor erlaubt, kein Problem. Und was man beachten muss, 15% Anteil maximal am Kraftfutter. Allerdings für Praktiker zum Wissen, es geht um die Jahresgesamtration und es geht um den Gesamtbetrieb. Also wenn ich Rind rohen und alle, die brauchen ja normal nichts, dann kann ich theoretisch, wenn ich im höheren Leistungsniveau zu Hause bin, geht sich das gut aus mit den 15%. Wo man ein bisschen genauer umschauen wird in Zukunft, das ist, wenn es um die Herkunft geht. Also grundsätzlich sieht man vom eigenen Betrieb oder von regionalen Betrieben. Im Bio-Austria-Bereich wissen wir das, wenn wir deutsches Futter haben, eine deutsche Mühle oder so, dann gibt es da diese Ausnahmegenehmigungen, die man zum Teil auch so haben muss, aber die zum Teil auch schon fix bestanden. Aber grundsätzlich vom eigenen oder regional, bei Raufutterverzehrern sieht man mindestens 60% vom eigenen Betrieb oder aus der Umgebung. Da sollte man normal auch zu Gang kommen. Ab 24 ist das dann 70%. Bei Schweine und Geflügel ist es weniger, da sind es 30% vom eigenen Betrieb, bisher 20%. Da sehe ich jetzt mal, da könnte man, wenn man es ganz eng sieht, vielleicht in die Schweizer kommen, wenn man Gärreis zukauft. Aber so die klassischen Alpschwier oder so sind kein Problem, weil durch den Molkeanteil, den man hat, überhaupt kein Thema, ist man bei dem Prozentbereich auf jeden Fall dabei. Bekannt ist auch Milchhaustauscher, auch in Bioqualität dürfen während der Mindeststrengezeit nicht verwendet werden, nur in Notfällen, wenn einfach, wenn es keine andere Milch gibt, dann darf man das in der Tierarztzeitkurve austauschen, darf man es machen. Tierbehandlung, nächstes Thema, dürfte auch der Meister bekannt sein. Im Biobereich legen wir Wert darauf, keine Vorsorgebehandlungen, kein vorbeugender Einsatz, nennt sich das so schön. Aber wenn der Tierarzt das vorschreibt und sagt, das nützt jetzt nichts, die Homöopathie sind wir da jetzt am Ende, wir brauchen was, dann darf der Tierarzt das natürlich verschreiben und dann müssen wir einfach die doppelte Wartezeit einhalten. Da hat sich auch nichts geändert. Auch nichts geändert, hat sich maximal 3 tierärztliche Behandlungen innerhalb von einem Jahr. Sollte sich normal ausgehen, weil eine Behandlung ist also nicht die Spritze, wo man 2 Tage lang hintereinander aufhört oder 3 Tage, sondern wenn die wieder gesund ist und wieder krank wird. Dann ist es so, dass das Tier dann einfach im Falle des Abgangs oder vom Metzger als konventionell zum Vermarkt ist. Eingriffe, das war letztes Jahr ein großes Thema, dürften eigentlich alle den Antrag auf Enttarnung gestellt haben. Enttarnung bis zu 6 Wochen bei Kälbern. Enttarnung, wenn sie über 6 Wochen sind, einzeltierbezogen, und da muss man warten, bis die Behörde sieht, okay, du darfst enttarnen. Schwanzkopieren bei Lämmern bis 7 Tage ist unmöglich. Und das ist ja gültig 7 bis 3 Jahre. Also die ersten Anträge laufen am 31.12.22 aus. Das heißt, im 23er Jahr vor dem Enttarnen den wieder einen Antrag stellen über das FIS. Aber das ist ein Thema vom schon fix in 14 Tagen, in 3 Wochen. Gut. Ohne Genehmigung möglich ist die Kastration und das Einziehen von Nasenringen. Ich weiß nicht, ob man es mitkriegt. Diskussion: Bio erlaubt oder verbietet das Einziehen von Nasenringen bei Stieren. Das Tierschutzgesetz sagt, ein Einziehen ist erlaubt aus Sicherheitsgründen. Das Ergebnis ist, dass es nach wie vor nicht erlaubt ist, aber man darf es machen und der Stier bleibt trotzdem bio. Nehmen wir nicht wissen, Zweifelsfall. Halt. Kombinationstierhaltung gibt es auch noch. Wolfgang, hast du eine Verständnisfrage? Nein. Also in Österreich haben wir die 35 RGVE-Grenze oder wenn man mehrere Tierkategorien hat, 20, oder nur eine Kategorie hat 20 RGVE im Jahresdurchschnitt, maximal 50 Tiere. Das habe ich drum drin erhöht, weil es geistert ein bisschen das Gerücht, es hat sich da was geändert und es sind jetzt 50 GVE. Das ist nicht richtig, es sind 50 Tiere und zählt für jedes Tier ab 6 Monate. Also da ändert sich im normalen Betrieb eigentlich gar nichts, wenn jemand Kühe und Rinder hat, das ist fast das Gleiche. Das wäre jetzt gerade, wenn jemand nur Jungrinder aufzüchtet oder Kälber hat, dann bringt er die GVE, die 35 GVE auch mit 50 Stück nicht ganz zusammen. Aber die Grenze ist dann bei 50 Tieren. Alle, die Tiere noch zeitweise abbunden haben, im Winter, was auch immer, die müssen das auch bei der Behörde genehmigen lassen. Aber müssten das eigentlich letztes Jahr schon gemacht haben. Also die müssen das nicht jedes Jahr. Das ist nach wie vor gültig und das sollte eigentlich noch möglichst lang so gültig sein. Genehmigung der temporären Anbindehaltung auf Altbetrieben. Vielleicht ganz kurz. Grundsätzlich hat der Talbetrieb den Antrag zum Steller. Das heißt, wenn jemand einen Talbetrieb hat und im Sommer sind Kühe auf der Alp hin und wieder abbunden, dann war die Weisung oder die Bitte, da einen Antrag zum Steller. Jetzt haben wir Betriebe, die haben am Heimbetrieb einen Laufstall, MEWE 35 RGVE. Wenn die den Antrag stellen, kriegen sie eine Ablehnung. Darum haben wir letztes Jahr gesehen, stellen den Antrag jetzt einmal nicht. So wie die Diskussionen jetzt laufen, könnte es unter der traditionellen Wirtschaftsweise klappen. Aber da sind nach wie vor noch Details offen, ich traue mir da nichts sagen. Also die offizielle Aussage, die ich treffen kann, ist nur diese. Wenn es am Betrieb ein Problem hat, dann muss die Alpe die Tiere einfach Tag und Nacht auslaufen, dann haben wir kein Problem. Oder sie haben eine Nachtkoppel, eine kleine, wo sie sich lassen zum Liegen, haben wir auch kein Problem. Problem haben wir nur dann, wenn bei der Kontrolle gesehen wird, die sind in der Nacht abgebunden und am Tag dürfen sie auf die Wiese. Und das sind mehr als 35 GV, oder halt sind von einem Betrieb, wo mehr als 35 GVE hat, dann hätten wir da ein Problem. Also ich hoffe nicht, dass wir da ein Riesenproblem daraus machen. Aber ja, so ist momentan die rechtliche Situation. Stall- und Auslaufflächen, die gute Nachricht, das sind grundsätzlich keine Änderungen bei den Flächenvorgaben, aber wir wissen ja alle, dass der Auslauf neu maximal zu 50% oder wissen es noch nicht alle, maximal zu 50% überdacht sein darf. Bei uns im Ländle, bei Niederschlag von mehr als 1200 mm, darf er auch zu 75% überdacht sein, der Mindestauslauf. Aber das ist Ausnahmeregelung. Wir wissen von der Vergangenheit, Ausnahmeregelungen können sich auch während einer Förderperiode ändern. Diese anderen Geschichten, wo so drinnen stehen, die sollten sich eigentlich erst wieder mit der neuen Verordnung in, keine Ahnung, 7, 8, 6, 7, 8 Jahre ändern. Also wer einen neuen Auslauf baut und jetzt nicht Kummer hat, dass dort viel Wasser zusammen kommt, am besten 50% vom Auslauf unüberdacht. Für bestehende Bauten gibt es eine Übergangsfrist bis 2030. Im heurigen Jahr werden die Kontrollstelle jetzt einfach mal erheben, weil auch der Auslauf aus, dann wird man das der Kommission so melden und dann einfach hoffen, dass jedes Jahr ein paar umbauen oder den Umbau, den Auslauf anpassen. Bis 2030 müssten denn alle Ausläufe zu 50%, mindestens zu 50% unüberdacht sein. Jetzt kann man natürlich entweder das Dach zurückbauen, man kann aber auch den Auslauf vergrößern. Da muss man, glaube ich, den Einzelnen individuell anschauen, was das hinmacht. Die Karte über Flüge, also grundsätzlich Vorarlberg haben alle über 1200 mm Niederschlag. Wenn jemand jetzt gerade am Planen ist und denkt, ich baue einen neuen Stall, habe ich sowieso wählen, mit der 35 GVE-Regelung komme ich nicht mehr zu Gang, was auch immer. Diese integrierten Ausläufe, wenn wir sie da sehen, da wird vermutlich die Summenregelung gehabt. Das heißt, wenn die Stallfläche und die Auslauffläche die Mindestmaße vom Auslauf erreichen, dann ist alles okay. Aber in dem Fall wie da, wissen wir jetzt nicht genau, ist jetzt das der Husser Stall oder Auslauf? Wie geht da die Stallfläche? Also theoretisch, wenn die zwei Gebäude weit genug auseinander stehen, dann ist das Haltungsform A, weil Auslauf und Stallfläche in Summe groß genug sind. Da könnte es aber theoretisch auch sein, ich kenne die Maße nicht, aber da könnte es so passieren, dass der Auslauf eigentlich zu klein ist oder zu groß überdacht. Das müssten Sie anschauen. Das wäre so ein klassischer Fall, Altbautenregelung, wo man vermutlich auch in Zukunft laut und auch laut kann, weil es einfach grundsätzlich eine tolle Sache ist. Sie werden angeschneit und beregnet, sie können in Schatten stehen. Aber wenn das Gebäude jetzt halt einen Meter weiter auseinander wäre, dann wäre wahrscheinlich die Sache klar. Der Zukauf, auch immer wieder, wird auch immer wieder gefragt, im 22er Jahr bleibt eigentlich alles gleich und es wird sogar ein bisschen leichter. Gell? Also die sagt, das Leichtere wiederhole ich noch einmal. Gefährdete Tierrassen darf man unbegrenzt ohne Antrag zurückrufen. Seit 1.1. Für alle anderen Zuchttiere gilt, Zuchtstiere, Kälber bis 6 Monate darf man unbeschränkt auch von konventionellen Betrieben zurückrufen. Ansonsten gilt diese 10%-Regelung. 10% von der noch nie gekalbten Rinder oder halt 10% von erwachsenen Tiere darf man konventionell zurückrufen. Das wird aber mit der Jahr auslaufen, das wird immer weniger. Wenn jemand einen Stall gebaut hat und Bestandesausweitung oder Rassenumstellung hat, dann ist die Grenze bei 40%, da muss er allerdings einen Antrag stellen. Jetzt schnell der Ausblick auf 23, das ist das, das eigentlich hätte sollen mit der 1.1.22 schon in Kraft treten. Niemand beleidigt ist, dass man so ein Jahr verschiebt. Man ist einfach mit der technischen Sache nicht fertig geworden. Künftig braucht es eine Abfrage bei der Biotierdatenbank, Antragstellung beim FIS, Genehmigung durch die Behörde. Und dann darf man, nur noch dann darf man in Zukunft konventionelle Tiere zurückkaufen. Das ist allerdings auch die Biotierdatenbank ein Thema von in 3 Wochen, am 23. Februar. Wer schon hinschauen will, kann das gerne mal machen. Almarkt.com ist denn die offizielle Börse, Verkaufsbörse, da kann man Tiere zur Versteigerung anbieten oder zum Sofortkauf. Und wenn die Tiere denn näher sind als 65 Kilometer im Umkreis, dann machen wir die Biotiere nicht, dann gibt es keine Ausnahme, sofern die Qualität und Preis auch passt. Also es gibt immer so ein Fenster, dass man sieht, das geht nicht, aber dann machen wir es halt gut begründen. Ja, was da alles angezeigt wird, das machen wir dann am 23. hätte ich gesagt. Die Folie hätte ich auch gerne überspringen, sonst können wir nicht nachher noch kurz. Das ist das FIS, vielleicht manche kennen es schon. Das ist also dasselbe System, wo man auch den Antrag stellt auf temporäre Anbindehaltung. Das ist dasselbe System, wo man die Anträge für die Enttarnung stellt. Da stellt man dann auch diese Anträge für die Tierzukäufe. Aber wie gesagt, erst ab 1.1.23. So, gefährdete Nutztierrassen, weil es mich so freut, ich komme es noch einmal, keine Einschränkungen mehr ab 1.1.22. Für alle Tiere, die in der Öko-Liste als gefährdete Tierrasse dienen standen. Da haben wir jetzt Rinder angeführt, aber das gilt natürlich auch für die Ziegen. Das gilt natürlich auch für Hennen, wobei Hennen sind nicht so viele angeführt. Aber ja, wer sieht, du, ich teile es da, es gibt kein geschicktes Biotier, die gibt es noch in konventionell mit Hahn oder ohne Hahn, was auch immer, den hat er bei der gefährdeten Tierrasse. Beim Zukauf kein Problem. Allerdings die Umstellungszeiten beachten, nicht, dass da nachher im Verkauf von dem Tier nachher ein Problem passiert. Nur als Beispiel, wir kaufen eine 2 Jahre alte Kuh, die muss mindestens 8 Jahre alt werden. Oder halt ein Rind, wenn wir eine 4-jährige Kuh kaufen, zweite, dritte Laktation, was auch immer, wenn die 4 Jahre alt ist, dann muss die mindestens 16 Jahre alt werden, dass ihr sie als Bio-Kuh kaufen könnt. Das machen wir dann wissen. In dem Fall ganz wichtig beim Bestandesverzeichnis einfach schon das Datum hinter der Zuschreiber, laut Rechner, ab wenn das sie Bio ist. Oder einfach am Vermarkter zum Markt konventionell zugekauft, dass man auf das Obacht gibt. Nicht, dass in 10 Jahren irgendwann vermeidbarer Fehler passiert. Stier und Weide haben wir schon gesehen. Ich wiederhole es trotzdem noch, weil es da um den Zuchtstier geht und vorher ist es um den Nazarin gegangen. Und allgemein, jetzt geht es darum, wenn ihr einen Zuchtstier kaufen, Zuchtstiere dürfen ja auch konventionelle sein, aber wenn es ein Biostier ist und der in Anbindung ist und einen Auslauf hat, dann darf er auch am Betrieb lieber, wenn mehr als 35 GVE sind. Also wir haben das in Einzelfällen, größere Betriebe, 50 Kühe, aber der Stier haben sie halt abgebunden, damit er ein bisschen führig ist, damit man gut nachnehmen kann. Das ist auch beim Biobetrieb weiterhin möglich. Er darf ihn haben, aber es ist halt ein konventioneller Stier. Im Laufstall, wenn der mit der Kühe mitzackelt, so wie da, und dauernd den Auslauf kann, den blieb der Bio noch nah. Und wenn er keinen Auslauf hat, dann wird er halt auch konventionell. Aber entscheidend ist ja dann eher, dass du im Betrieb auch alte kannst und nicht jedes Mal mit der Kuh zum Stier fahren musst, wenn du siehst, ich möchte nicht künstlich besamen, sondern halt mit dem Stier. So, ein ganz neues Kapitel, Vorsorgemaßnahmen. Was das als denn für Ausläufe haben wird, das würden wir denn die kommenden Jahre sagen. Wie heißt dass das grundsätzlich denn gestern wird, aber grundsätzlich wieder so ein toller Text. Es müssen verhältnismäßige und angemessene Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um die Risiken einer Kontamination durch nicht für die Biolandwirtschaft zugelassene Produkte zu vermeiden. Heißt nichts anderes. Wir haben in der Vergangenheit hat das Problem gehabt, im Hennefeld wird was gespritzt, was Bio nicht darf. Bei der Ernte war das nachher nachweisbar. Da hat der Biobetrieb ein Riesenproblem. Kann anfangen zu streiten. Darum hat man gesagt, okay, Vorsorgemaßnahmen, was ist angemessen? Da ist zum Beispiel angemessen, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, da kommt ein Lohnunternehmer, ein Mähdrescher, der kommt zu mir gedröscher, dass der halt davor einfach super geklärt worden ist und gereinigt worden ist. Oder wenn man mit einer Feldspritze kommt, gespritzt, dass da halt nicht nur Restmittel vom Gift oder was drin sind, die im Biolandbau nicht erlaubt sind. Das muss man sicherstellen. Wie kann man das machen? Das wird dann eben genau die Krux, dass das halbwegs praktikabel wird. Wenn wir jetzt einmal vom Grünlandbetrieb ausgehen, nicht erlaubte Betriebsmittel könnten uns berühren. Wenn ich vorher gesehen habe, ob das Saatgut ist oder ob man da Dünger zukauft, der nicht erlaubt ist, ich sage jetzt da das Beispiel Rindergülle zum Beispiel, konventionelle, da haben wir ein Problem. Das ist einfach nicht erlaubt, das machen wir wissen. Restmengen von anderen Betriebsmitteln, wie ihr seht, gerade wenn jetzt der Drescher zum Beispiel kommt, oder was manchmal passieren könnte, man hat ein Reinigungsmittel, man lagert eigentlich nur den Wirkstoff an, der Wirkstoff ist im Bio erlaubt, aber es ist vielleicht im Reinigungsmittel etwas drin, wo nicht erlaubt ist. Da ist vielleicht schlauer, der Betriebsmittelkatalog zum Anlagern, oder oft steht eh dabei, auch für Biobetriebe geeignet, wenn das jetzt gerne in der Dommer steht oder so, vielleicht nachfragen. Das ist auch so eine Vorsorgemaßnahme, wo man sieht, das trauen wir dem Landwirt so, dass er einfach prüft, ob das Reinigungsmittel erlaubt ist oder nicht. Abdrift vom Nachbargrundfeldstück, das wird ganz spannend. Da heißt es nämlich, dass wir als Bierbetrieb oder du als Bierbetrieb den Nachbar darüber informieren musst, dass das Feld Bio ist und der da besondere Vorsicht walten lassen kann. Oder walten lassen muss. Ja, das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren. Die Informationspflicht kommt dann auf der nächsten Folie. Ja, Informationspflicht von angrenzenden Landwirten. Keine Informationspflicht ist denn, wenn wir nur Grünland haben, dann müssen wir eigentlich nichts tun. Wenn die angrenzenden Grundstücke Wald sind oder Pufferzone, dann machen wir auch nichts tun. Ansonsten muss bei der Kontrolle eine Dokumentation auflegen, dass ich am Nachbar Jürgen, Hans, wem auch immer, gesehen haben, du weißt eh, ich bin seit 20 Jahren Bio, du eh wissen. Aufpassen bitte schon, wenn du den Mais gespritzt hast, ist es am Lohnunternehmer, dass der da aufpasst und nicht mir da über meine Grundbrunnen drüber fahrt oder was auch immer. Und das musst du dann einfach nachweisen, aber manche sagen, der konventionelle Bauer muss dort unterschreiben, das ist auch nicht richtig. Also es reicht, wenn du einfach dokumentierst, dass du das dem gesehen hast. Weil sonst haben wir dann schnell die Diskussion und der Landwirt erzählt, der Konventionelle, hier unterschreibt er sicher nichts. Und ja, muss er auch nicht. Da wird es dann auch eine tolle Checkliste geben, die man verwenden kann, wenn die wieder Kontrolle nachher auflädt und wenn es mitdokumentiert ist, dann wird das reichen. Die Umsetzung, das ist immer so gut und nicht gut, so galgenfrisch bis 2023. So wirklich kleiner kann man sich da nicht, weil 2023 ist dann ziemlich bald einmal. Ja, das haben wir gesehen. So, Saatgut, das ist jetzt eines der letzten Themen, wo wir da jetzt haben. Auch Pflanzenvermehrungsmaterial, wobei Pflanzenvermehrungsmaterial ja alles ist, also auch Stecklinge und die Geschichten. Da haben wir im Grünland ja derzeit noch die Ausnahmegenehmigung, dass wir auch konventionelles Grünland-Saatgutmischungen verwenden dürfen. Das wird demnächst fallen. Fürs heurige Jahr ist es noch gültig. Für 2022 können wir also auch konventionelles Grünland-Saatgut verwenden. Ab dem 23er Jahr müssen wir dort damit aufpassen. Die Ausnahmebewilligung werden dort also die meisten abgeschafft. Auch da gibt es im Hintergrund dann wieder diese Datenbanken, Verfügbarkeitsdatenbanken. Und zwar diese Bio-Saatgut-Datenbank. Ich weiß nicht, wer sie von euch schon kennt oder mal nicht geklagt hat. Oft braucht man sie ja nicht. Im Grünland schon gerne nicht. Aber da kann man eben genau die Sorte eingeben, die man braucht. Das können wir machen, den um 23. Loch mal kurz hier. Und dann sieht man einfach, was ist verfügbar, was ist wo verfügbar. Wenn nichts verfügbar ist, dann kann man Ausnahmen beantragen. Wenn es verfügbar ist, dann ist es in Bioqualität zum Verwenden. Gut, das bedeutet für den Landwirt, was sagt man da gerade? 2022 noch kein Ansuchen für Saatgutmischungen im Grünland. Dauerwiesen, Dauerweiden, Nachsaat erforderlich. Ein Antrag ist notwendig, denn wenn man Umstellungseinzelkomponenten, also kein Antrag, klar, wenn es biologische Ware ist oder Umstellungsware, biologische Mischung oder Umstellungsmischungen und auch künftig, denn wenn es Mischungen sind mit einem mindestens 70% Bioanteil, da wird es dann so eine Liste gehen, weil einfach Saatgutproduzenten sagen werden, wir kriegen nicht alle Komponenten in Bioqualität, aber wenn die 70% in Bio sind, oder mehr als 70%, dann könnt ihr den Antrag stellen für diverses Saatgut und dann können wir als Biobetrieb das ohne Problem nehmen. Eine Ausnahme brauchen wir aber dann, wenn wir eben nicht biologische Komponenten verwenden oder nicht biologische Mischungen. Da kommen wir grundsätzlich nicht rundum. Als Fazit heißt es nichts anderes. Für die, die neu einsteigen, ist es nicht eine mehr an Aufzeichnungen, sondern einfach ein mehr, als wenn sie konventionell wären. Für diejenigen, die schon lange im Bio drin sind, ist es einfach ein bisschen mehr an Aufzeichnungen, aber manchmal Aufzeichnungen, die nützlich sind, manchmal Aufzeichnungen, die einen absichern, damit du einfach nicht so schnell in die Vorsorgemaßnahme kommst, dass das finanziell keine Auswirkungen hat. Finanziell ist das Stichwort, diese Anträge kosten Geld. Momentan sind wir ein bisschen erwacht, aber im Normalfall kostet so ein Antrag auf Anbindehaltung oder so ein Antrag auf Enthornung 20,80 Euro. Wenn es mehr ist, dann haben wir einen Hund drin und dann können wir mit der Behörde diskutieren. Fazit ist schon, das ist vielleicht, manche Sachen ist als gut, ist jetzt zumindest als klar. Weniger allgemeine Ausnahmen gibt es. Es gibt also nicht mehr, so wie es früher geht, ja, wenn sie nicht auf die Weide kommen, dann tust du halt eingräsen. Oder wenn halt eine Hauptstraße hast, dann da musst du auch nicht auslaufen. Oder wenn du halt das Gefühl hast, es gibt kein Bio-Saatgut, dann nimmst du halt das andere. Also diese Ausnahmen werden definitiv weniger, aber das ist halt auch so damit geschuldet, nicht, dass dieses, ja, ist eh nur ein Schmäh und ist eh kein Unterschied und so. So werden eigentlich die Unterschiede zwischen Bio und anders nur relativ klar. Wer diese Plattform des Feedstow noch nicht verwendet, macht auf jeden Fall Sinn einmal, wenn man mal eine ruhige Stunde hat, zum sich da so einen PIN-Code anfordern, dort einmal hinschauen, dann muss man nicht immer jemand anderen fragen für Anträge, die in Zukunft einfach öfter sein werden. Gerade wenn ich jetzt an Tierzukauf denke oder wenn man vielleicht einmal ein Kalb vergisst zum Enthornen und, oder denkt, es ist genetisch harnlos und mit 4 Monaten kann trotzdem Hörnle führen. Irgendwie so, dass man dann noch was machen kann, dann ist das Fies dann ganz hilfreich. So, nächstes schon fix haben wir kurz gesehen oder halt habe ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen, aber wir können jetzt gerne noch diskutieren. Einfach, wer eine Frage hat, bitte Kamera einschalten oder aufzeigen, wobei, ob man das denn, ja, Sabrina ist.